Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Die Förderung von Kunst und Kultur ist keine Frage des Geschmacks. Sie ist eine notwendige Investition in eine demokratische und offene Gesellschaft. So heißt es gerade auf der Internetseite der Berliner Akademie der Künste. Um deutlich zu machen, was geschieht, wenn die Kultur verstummt, hat die ADK zu einem bundesweiten Minutenstreik aufgerufen. Eine Aktion, die beispielhaft zeigt, wie die traditionsreiche Begegnungsstätte für Künstlerinnen und Künstler sich immer wieder öffnet, um gesellschaftliche Debatten mitzugestalten. Wir haben mit der ehemaligen Präsidentin der Akademie, Janine Meerapfel, über ihre Amtszeit und ihr Leben danach gesprochen. In Zeiten, in denen so vieles aus den Fugen zu geraten scheint, blicken wir in unserer Reihe Klappt doch heute auf einen jungen Offizier, der ein Stück DDR-Geschichte wieder aufleben lässt. Zu unserem ersten Thema. Die Feuer wüten nach wie vor in Los Angeles mit verheerenden Folgen für die dortige Bevölkerung. Heute heißt es, das Kulturleben in L.A. sei fast zum Erliegen gekommen. Die deutschen Stipendiatenhäuser Villa Aurora und das Thomas-Mann-Haus im Stadtteil Pacific Palisades befinden sich in dem Brandgebiet. Das Thomas-Mann-Haus erst im Sommer 2018 von der Bundesrepublik erworben und als Residenzhaus seitdem genutzt, scheint unversehrt. Und für die Villa Aurora, seit 1995 Künstlerresidenz und Begegnungsort, gibt es ein wenig Hoffnung. Über Ausmaße und Folgen, die sich aus diesem Szenario ergeben, habe ich heute Nachmittag mit dem Geschäftsführer beider Häuser, Jakob Scherer, gesprochen, der alles aus der Berliner Dépendance heraus verfolgt. Und ich habe ihn zunächst gefragt, stehen Sie in Kontakt mit Ihren Mitarbeitenden? Wissen Sie, wie es Ihnen geht?
Letztendlich herrscht dort immer noch Katastrophenzustand, der natürlich auch unsere Teams, genauso wie unsere Fellows und unsere Stipendiaten betrifft. Und das heißt, es gibt immer noch Stromausfälle, es gibt Evakuierungsanordnungen seitens der lokalen Behörden und man muss immer damit rechnen, dass sich die Situation von einer Minute auf die nächste verändert. Und vor diesem Hintergrund sind wir sehr zufrieden, sagen zu können, dass alle in Sicherheit sind, dass die Evakuierungen funktioniert haben und dass es unseren Mitarbeitenden, den Fellows und den Stipendiaten vor Ort den Umständen entsprechend auch gut geht.
Gibt es Neuigkeitenstand heute Nachmittag zu Thomas-Mann-Haus und Villa Aurora? Sie sagten mir gerade im Vorgespräch, es gäbe da erste Zeichen der Hoffnung.
Die Situation kann sich jeden Augenblick verändern. Das Thomas-Mann-Haus ist Stand jetzt bisher unbeschädigt, unter Vorbehalt selbstverständlich. Die Villa Aurora war sehr nah dran oder war eigentlich mitten in der Flammenschneise in Pacific Palisades. Und wir haben jetzt Anzeichen, dass die den Flammen standgehalten hat. Das ist alles noch nicht aus erster Hand, weil wir als Team selbst noch nicht vor Ort sein dürften. Es kann jetzt auch noch Stunden oder Tage dauern, dass wir die Möglichkeit haben, mal eine Abschätzung der Situation zu machen. Und dennoch stimmt uns das als Team und als Organisation natürlich erstmal hoffnungsvoll.
Weiß man etwas über das Interieur der Villa Aurora? Also die Bibliothek kommt ja noch aus dem Bestand von Leon Feuchtwanger, der die Villa gemeinsam mit seiner Frau im Exil bewohnte. Und es gibt historische Porträts, Möbel, sogar eine Orgel. Genau. Also weiß man etwas darüber, was davon zerstört worden ist?
Nein, darüber haben wir aktuell noch gar keinen Überblick. Es ist ja auch so, dass man erstmal einen Gang ums ganze Haus herum machen muss. Wir werden dann auch irgendwann hoffentlich feststellen, ob es sowas wie Glutnester gibt, die auch nochmal anfangen können, Feuer zu fangen. Und letztendlich können wir auch nicht ganz abschätzen, wie die Rauchentwicklung der vergangenen Tage sich auf die Villa und gegebenenfalls auch auf die Inneneinrichtung ausgewirkt hat.
In Nachbarschaft dazu liegt auch die Getty-Villa. Von ihr heißt es nun, auch sie sei verschont worden und man sei auf ein solches Katastrophenszenario aber durchaus vorbereitet gewesen. Durch ein System doppelter Wände und Lüftungsanlagen. Man habe Bäume mit höheren Kronen gepflanzt und eben keine Büsche, die einfach schneller Feuer fangen. Ist es trotzdem eine Frage des Zufalls, welche Häuser nun größeren Schaden genommen haben und welche nicht?
Das fällt mir persönlich aus meiner Situation heraus schwer zu beurteilen. Aktuell lese ich, dass 10.000 Gebäude zerstört worden sind. Und ich würde einfach mal davon ausgehen, dass unter diesen 10.000 Gebäude auch solche waren, die sehr weitreichende Vorkehrungen gegen Brand oder für Brandschutz getätigt haben und andere, die es vielleicht nicht getan haben. Es hängt viel auch damit zusammen, durch welche, wie sozusagen ganz konkret auch die Beschaffenheit der Natur um ein Haus herum aussieht. Und trotzdem haben Sie natürlich recht, es hilft immer, vorkehrende Maßnahmen zu treffen, Büsche, Gestrüpp zu entfernen, Büsche wegzuschneiden etc.
Die beiden Häuser sind ja auch symbolisch aufgeladen. Sie sprechen von Orten der künstlerischen Freiheit, die auch für den Glauben an eine bessere Welt stünden. Solche Orte sind ja gerade wichtiger denn je. Machen Sie sich schon Gedanken darüber, wie man den symbolischen Wert dieser beiden Villen erhalten kann, trotz der Verluste, die es jetzt gibt?
Also aktuell sind wir noch in einem Krisenmodus, der darin besteht, dass wir eine Situation vor Ort haben, die sich jederzeit verändern kann. Der nächste Schritt wird sein, zu schauen, was die effektiven Schäden sind, die den Gebäuden zugestoßen sind, und natürlich auch zu schauen, wie sind die Nachbarschaften betroffen und wie werden sich auch die Nachbarschaften entwickeln. Und dann werden wir uns zu gegebener Zeit mit der Frage auseinandersetzen, was diese Brände und was auch die Erfahrungen und die Entwicklungen der letzten Tage für uns bedeuten werden. Aber ich möchte Ihnen absolut recht geben. Beide Orte haben eine sehr, sehr große symbolische Bedeutung. Letztendlich sind es die zentralen Treffpunkte von herausragenden Kulturgrößen des vergangenen Jahrhunderts, die in Los Angeles ein Stück dieser großzügigen deutschsprachigen Kultur haben fortleben lassen, die in Deutschland und auch in Europa aufgrund der Nazis in der Zerstörung inbegriffen waren. Und insofern ist uns als Verein und als Organisation sehr, sehr viel daran gelegen, diesen symbolischen Wert, komme was wolle, auch weiterzutragen.
Für das Thomas-Mann-Haus und die Villa Aurora in Los Angeles gibt es Zeichen der Hoffnung. Über den Zustand beider deutschen Kulturinstitutionen sprach ich mit deren Geschäftsführer Jakob Scherer. Alle Fellows und Stipendiaten sind übrigens in Sicherheit und befinden sich derzeit in Hotels vor Ort.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Greift zur Feder, Kumpel. Das war das Motto des sogenannten Bitterfelder Wegs. Mit diesem handfesten und griffigen Motto wollte die DDR eine neue sozialistische Nationalkultur aufbauen. Dass dieses Stück DDR-Kultur nicht verloren geht, ist auch das Verdienst eines Bundeswehroffiziers, den Niklas Ottersbach für unsere Reihe Klapp doch getroffen hat.
Marc Meißner ist Bundeswehroffizier bei der Unteroffiziersschule des Heeres. Eigentlich hatte der 28-Jährige in seinem Leben wenig Berührungspunkte mit DDR-Kunst gehabt, bis es persönlich wurde.
Und dann kam der eine Moment, wo ich eine Plakette gefunden habe von meinem Urgroßvater, Sieger vom Amateurfilmfestival 1971. Ich wusste nichts darüber. Ich habe mich gefragt, was war das? Da stand da noch Club der Filmamateure Bitterfeld und Kulturpalast drauf. Den Kulturpalast kannte ich selber, aber was hat man da gemacht? Was waren das für Wettbewerbe? Ja, und ich konnte darüber nichts finden.
Und so ging es los. Meißner, ein studierter Historiker, hat mit Zeitzeugen aus dem Kulturpalast gesprochen, daraus eine Abschlussarbeit geschrieben, danach ein Buch. Und dann ging es im Bitterfelder Kulturförderverein weiter.
Ja, jetzt organisieren wir Ausstellungen, führen Gesprächsrunden durch und Vorträge. Ja, das hätten wir mal nie gedacht, dass es so weit kommt. Und ich erst recht nicht.
Inzwischen bewegt sich Marc Meißner auf Kulturtagungen und da erntet er manchmal schon ein Stirnrunzeln, wenn es heißt, der Bundeswehroffizier spricht über Kunst.
Dann wird natürlich aufgeschaut und es mit Argwohn ein bisschen betrachtet, aber die ersten Vorbehalte kann man dann, denke ich, ganz gut ablegen.
Meißners Thema, der Bitterfelder Weg. Das ist Kunst in den Chemiekombinaten. Mit 75 sogenannten Zirkeln, also Laienkunstgruppen, insgesamt über 1000 Mitglieder groß, die von hauptberuflichen und SED-geprüften Künstlern angeleitet wurden. Meißner sagt, vieles von dem, was über die Kunst der Werktätigen verbreitet wird, seien Klischees. Natürlich habe es eine staatliche Richtung von Seiten der SED gegeben, aber jenseits der Propaganda gab es auch viele künstlerische Freiheiten, sagt Marc Meißner.
Und das war ein ständiger Aushandlungsprozess und so findet man immer wieder versteckte Botschaften, auch der Mitglieder in den Kunstwerken drin.
Ein Beispiel für Zirkelkunst, die nicht nur subversiv, sondern ziemlich offen staatskritisch war, ist das Krepiner Schlaflied. Ein Gedicht aus den späten 80er Jahren von Karin Kosto. Über den Bitterfelder Gestank, der sich vielleicht irgendwann, wie der SED-Staat, auflösen könnte.
Wichtig ist die Produktion, schlafe, bleib ruhig, mein Sohn. Träume und hoffe, mein Kind, irgendwann dreht sich der Wind. Die Luft ist dann rein und gesund, die Flüsse klar bis zum Grund. Träume und fürchte dich nicht, die Fenster, sie sind ja noch dicht. Träume und hoffe, mein Kind, wir sorgen für frischen Wind.
Heute ist die Mulde bei Bitterfeld tatsächlich klar bis zum Grund. Die Luft stinkt nicht mehr und es gibt große Parkstreifen in Bitterfeld-Wolfen. Doch der Kulturpalast, ein monumentaler, klassizistischer Bau mitten in der Stadt und der Ort, an dem die Arbeiter geschrieben, musiziert und gemalt haben, fristet heute ein Schattendasein. Vor 8 Jahren standen sogar Abrisspläne im Raum. Bis der Veranstaltungsunternehmer Matthias Goßler sich an die Sanierung machte und 10 Millionen Euro Förderung vom Kulturstaatsministerium des Bundes einsammelte. Matthias Goßler wollte den Kulturpalast für Firmen-Events sanieren und das Bitterfelder Selbstbewusstsein gleich mit. 2022 starb er bei einem Autounfall. Wenige Wochen vorher gab er dem Deutschlandradio noch ein Interview.
Wir haben aus dieser Region was gemacht. Ich finde ein bisschen mehr Emotionen und vor allem auch ein bisschen mehr Spaß an der Vergangenheit. Man kann sich da auch mal selber auf die Schippe nehmen. Man kann schon auch mal sagen, na, dann komm doch mal in unser Drecknest und guck's dir an, weil das ist es nicht mehr.
Nach dem Tod von Matthias Goßler wurde es erstmal ruhiger um den großen weißen Klotz in Bitterfeld. Und nun? Möglicherweise soll der Kulturpalast ein Ort für Musicals werden, aber auch das sind nur Pläne, fix ist das nicht. Marc Meissner wird sich in diesem Jahr weiter mit dem künstlerischen Nachlass der Kombinatkünstler befassen. Konkret mit der Keramikkünstlerin Christa Rötting, ihre Werke, Plaketten, Büsten und Vorarbeiten für Baukunst aus DDR-Zeiten.
Und das ist jetzt unsere große Aufgabe, sich daran zu wagen, die aufzuarbeiten und erstmal zur Benutzung auch fähig zu machen, um Ausstellungen vorzubereiten zu können. Und natürlich gehört auch dort wieder dazu, zum Leben und Schaffen der Künstlerin zu forschen.
Fotografieren und katalogisieren. Statt Kunst nach Feierabend heißt es für Marc Meissner, den Bundeswehroffizier aus Bitterfeld, Archivarbeit nach Feierabend.
Niklas Ottersbach über Kombinatkunst in der DDR und deren kulturhistorische Wiederbelebung. Wir müssen einander besser zuhören, das sagte der amtierende und relativ neue Präsident der Berliner Akademie der Künste, Manus Tsangaris, im vergangenen Mai, als er das Amt von seiner Vorgängerin Janine Meerapfel übernahm. In seiner Amtszeit will er vor allem den gesellschaftlichen Dialog fördern, neue Diskursräume schaffen. Mit seinen Vorhaben baut er auf vieles auf, was Meerapfel, 1943 in Buenos Aires geboren, in ihrer 9-jährigen Amtszeit bereits umgesetzt hat. Die Internationalisierung der traditionsreichen Akademie, was ihr als Tochter deutsch-jüdischer Immigranten am Herzen lag, ebenso wie die Ausweitung des Kulturbegriffs, um gesellschaftspolitische Debatten voranzutreiben. In unserer Gesprächsreihe Blick in die Kulturwerkstatt geht es nun gemeinsam mit Janine Meerapfel zurück in 9 Akademiejahre, in denen sie als begeisterte Filmemacherin auch dieses Genre besonders förderte und in ein Leben nach dem präsidialen Leben. Und meine erste Frage an Sie war dabei, wie lebt es sich nun ohne Präsidialamt? Tut sich da eine Lücke auf, die noch gefüllt werden muss?
Oh nein. Oh nein, es lebt sich sehr gut ohne Präsidialamt. Seltsamerweise ist es mir viel leichter gefallen, als ich befürchtet habe. Das Einzige, was ich vermisse, ist der Kontakt, der konstante Kontakt mit meinen Kolleginnen, mit meinen Mitarbeiterinnen in dem Haus. Und mit 2, 3 von ihnen treffen wir uns zum Mittagessen oder zum Quatschen und so weiter. Aber ansonsten ist es sehr merkwürdig, dass ich das gar nicht vermisse und dass ich viel anderes einfach mache und tue und plane. Und insofern, glücklicherweise, vermisse ich die Akademie als Präsidentin nicht.
Liegt das vielleicht auch an dem Zeitpunkt, zu dem Sie die Akademie verlassen, in dem Kultur und Kunst von der aktuellen Situation und ihren Kriegen doch besonders gefordert sind und sich die Diskurse allerorten verengt haben? Wie blicken Sie auf die Gegenwart und die Rolle der Kunst gerade?
Ja, das ist wirklich sehr beunruhigend und sehr schlimm. Wir müssen trotzdem weitermachen und trotzdem Formen finden, wie wir weiter unsere Kunst machen und unsere Kunst bekannt machen. Dafür kämpfen, dass Menschen sich auseinandersetzen mit den verschiedenen Formen von Kunst. Ich glaube, dass die Situation wirklich sehr schnell sehr schlimm geworden ist, wegen den Kürzungen. Und selbstverständlich habe ich gedacht, mich hat es jetzt nicht getroffen. Trotzdem hat es mir leid getan und besorgt es mich nach wie vor, weil es letztlich uns alle angeht. Alle Menschen, die in den Künsten arbeiten, sind davon betroffen. Aber das ist nicht das Einzige. Ich meine, die ganze politische Situation, die auf uns zurollt, ist auch eine große Sorge. Insofern, ich kann nicht sagen, dass ich deshalb glücklich bin, dass ich nicht mehr Präsidentin bin, aber ich weiß, es sind sehr schwere Zeiten, um so eine Aufgabe zu haben. Und ich glaube, dass die zwei Männer, die das jetzt im Moment machen, das ganz gut angepackt haben.
Ja, Sie haben zuerst die finanzielle Situation angesprochen. Die Kultur wird gerade ja vielerorts gekürzt und auch die Akademie vom Bund finanziert, selbst erlebt gerade ja finanziell schwierige Zeiten. Ihr Nachfolger spricht in diesem Zusammenhang von nicht geringen Haushaltslöchern, ohne Zahlen zu nennen. Ja. Sie haben es gerade angedeutet, sind Sie ein bisschen erleichtert, dass Ihre 9 Jahre nicht von existenziellen Geldsorgen so geprägt waren, wie es jetzt zumindest mittelfristig doch der Fall zu sein scheint?
Ja, aber diese Art von Schadenfreude habe ich nicht, weil die Akademie liegt mir natürlich nach wie vor am Herzen. Ich bin ja Mitglied der Akademie und bin auch sehr heftig dabei. Ich habe die Europäische Allianz der Akademien gegründet, die auch im Moment leidet an den Kürzungen. Und das ist schon eine sehr bittere Pille, die man schlucken muss.
Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, da wurde ja zunächst kritisiert, dass der Kulturbetrieb nicht offen Stellung bezogen habe. Es gab dazu unter anderem einen offenen Brief, der das offen thematisierte. Sie allerdings veröffentlichten bereits am 9. Oktober 2023 ein Statement, in dem es hieß, der Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland muss insbesondere in diesen Tagen gewährleistet sein. Die Akademie der Künste tritt für ein Verbot jeglicher Unterstützung der Hamas in Deutschland ein. Ja. Wie blicken Sie im Januar 2025 darauf?
Es war richtig. Ich bin unglaublich froh, dass wir so schnell reagiert haben, eigentlich als einzige Institution, und dass danach andere Institutionen auch das gemacht haben. Aber nach wie vor gibt es eine große Trauer und eine große, große Verunsicherung dadurch, dass der Krieg weitergeht. Und dieser Krieg muss enden. Und es ist etwas, was mich sehr beschäftigt und worüber ich viel lese und nachdenke. Und da muss man sich weiterhin positionieren. Ich denke, das ist noch nicht zu Ende.
In diesem Zusammenhang wurde ja auch die Frage gestellt, ob die Kultur ein besonderes Antisemitismusproblem hat, gegen das nur Klauseln helfen würden. Sie haben sich da gegen Gesinnungsprüfungen dieser Art geäußert. Sehen Sie das nach wie vor so?
Ja, ich sehe es nach wie vor. Das provoziert genau das Gegenteil. Wenn man Gesinnungsprüfung macht, wird das genau das Gegenteil provozieren, nämlich, dass die Menschen sich fragen werden, was soll das? Also dann sind wir erst recht dann für Hamas oder für eine sogenannte palästinensische Befreiungsorganisation oder was auch immer. Also insofern glaube ich, dass es nicht wirklich hilft, wenn man prüft, sondern es hilft, wenn man aufklärt. Und das ist das, was wir gemacht haben die ganze Zeit in der Akademie der Künste und das, was wir weiterhin machen und was die auch weiterhin machen. Ich meine, ich nehme mich da auch nicht raus. Ich werde weiterhin für diese Haltung kämpfen, für die Haltung keine Prüfung, aber wach sein und immer wieder darüber reden, wie kann es endlich dazu kommen, dass es einen Frieden gibt. Und meine letzten Gespräche in der Zeit, wo ich Präsidentin war, waren ja mit Menschen wie Moshe Zimmermann, die dieses wunderbare Buch geschrieben hat, Niemals Frieden, Fragezeichen. Und wo man einfach nachdenkt, wie kann Frieden aussehen? Und die immer wieder darauf gedrängt haben, es muss jetzt passieren, es muss Frieden sein, der Krieg muss aufhören.
Die Akademie ist eine Künstlersozietät mit politisch beratender Funktion. Das hört man schon an diesem Beispiel. Warum ist es überhaupt wichtig, dass sich Künstlerinnen und Künstler auf diese Weise zu Wort melden? Es gibt ja auch das Plädoyer einer zweckfreien Kunst im Sinne von Kant.
Ja, es gibt keine zweckfreien Kunst. Das existiert gar nicht. Ich würde mal sagen, die Sensibilität von Künstlern bedeutet auch Sensibilität für die Situation von Menschen, die vielleicht nicht direkt das sind, was wir sind. Und die Sensibilität von Künstlern führt dazu, dass man auch versteht, wie diese Welt sein könnte. Das ist auch eine Fantasiefrage, eine Frage von einer möglichen ideellen Konstruktion. Und für diese Konstruktionen, wo Menschen sich nicht bekriegen, sondern in Frieden miteinander leben können, das ist etwas, was, glaube ich, jeden Künstler beschäftigt heute.
Sie haben ja im vergangenen Jahr gegen Ende Ihrer Amtszeit in der Akademie auch auf ein Thema hingewiesen, das mit der Zukunft zu tun hat, das Thema der Utopie unter dem Motto Keep on Moving. Warum ist es in Zeiten von Kriegen und Krisen wichtig, sich den Glauben an Utopien zu bewahren?
Weil es uns die Hoffnung gibt, dass unsere Welt durch unser Zutun, durch unsere auch Verantwortung eine bessere wird, eine menschlichere wird. Die Utopie ist, dass man auch rechts und links guckt und nicht nur geradeaus. Und dass wir gucken, was machen die anderen, wo sind die anderen, können wir helfen, wie sieht das aus? Also ich denke, Utopie bedeutet auch, einen Weg in eine bessere Welt zu wählen. Oder zu imaginieren erstmal und dann zu wählen. Und das ist eine Form von Befreiung, wenn man sich tatsächlich mit utopischen Gedanken beschäftigt.
Und jetzt, wo Sie Ihr Präsidentinnenamt an Ihren Nachfolger Manus Tsangaris übergeben haben, wollen Sie sich jetzt auch persönlich mehr Zeit nehmen, eigene Utopien zu leben?
Ich versuche es. Es gelingt nicht immer, weil dieses Jahr war ein schwieriges Jahr, mit Familienproblemen und anderen Problemen. Und ich versuche aber auch zu träumen und Projekte zu imaginieren. Und das sind alles ja kleine oder größere Utopien, die ich mit mir trage. Und ich versuche natürlich auch, ein glückliches Leben zu führen. Das ist auch utopisch.
Die Filmemacherin Janine Meerapfel, frühere Präsidentin der Berliner Akademie der Künste. Bleiben die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Sie beginnen mit der Entscheidung, wer den österreichischen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig bespielen wird.
Das übernimmt im kommenden Jahr die Performance-Künstlerin Florentina Holzinger. Das hat Österreichs geschäftsführender Kunst- und Kulturminister Kogler von den Grünen bekannt gegeben. Die Österreicherin will mit einem Performance-Team zusammenarbeiten. Erst Ideen verriet sie schon. Wasserwesen aus mythologischen und klassischen Erzählungen sollen in eine mögliche Zukunft Venedigs abtauchen. Die Besucher des Pavillons würden auch nass werden. Florentina Holzinger hatte zuletzt mit ihrer drastischen Sancta-Performance zu Musik von Paul Hindemith für Kontroversen gesorgt. Das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau bekommt keinen neuen Sponsorennamen. Das Haus will zum Monatsende seine umstrittene Suche nach einem Geldgeber auslaufen lassen. Trotz hoher Aufmerksamkeit deutschlandweit sei kein Sponsor aufgetaucht, der bereit gewesen wäre, den angepeilten sechsstelligen Betrag zu bieten. Das hat Intendant Morgenroth in Görlitz mitgeteilt. Er hatte argumentiert, im Sport sei sowas gang und gäbe. Nun muss die Theaterfinanzierung in Teilen durch andere Ideen erfolgen. Morgenroths Bilanz: Es habe sich deutlich gezeigt, dass privates Sponsoring die öffentlichen Mittel nicht ersetzen könne.
Ihr Hauptleutnant, die Trommel ruhen und lasst euer Fußvolk halten an.
Die Schauspielerin Helene Weigel ist bis heute eine Berühmtheit, vor allem durch ihre Verkörperung der Rolle der Mutter Courage im Stück Mutter Courage und ihre Kinder von Bert Brecht, ihrem Ehemann. Jetzt ist im Berliner Ensemble am Schiffbauer Damm das Helene-Weigel-Jahr eröffnet worden. Denn im Mai jährt sich ihr Geburtstag zum 125. Mal. Die besondere Ehrung zum Auftakt? Nun heißt der Innenhof des Theaters zwischen Gartenhaus und Kantine Helene-Weigel-Hof. Helene Weigel führte das BE bis zu ihrem Tod 1971 als Intendantin.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert. Vielen Dank. Die Brände in Los Angeles und das Wahlprogramm der CDU. Zwei Themen in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.